Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir sortieren die Themen dieses Tages. Und wenn wir da in die USA schauen, ist klar, die Unruhe, die ausgelöst wurde durch den Tod von George Floyd, ist noch lange nicht abgeebbt. Es gibt nach wie vor Demos und auch Zusammenstöße mit der Polizei, unter anderem am Wochenende in Seattle oder auch in Austin, Texas. Das ist die aktuelle Situation um ein Thema, das weit zurückreicht in die Geschichte der USA, in die Geschichte der Sklaverei. Die Historikerin Birte Förster ist weiter zugeschaltet. Und Sie haben in diesem Zusammenhang auf eine ganz interessante Debatte hingewiesen, die es in den USA gibt, und zwar um das Jahr 1619, in dem was passiert ist?
Ja, im August 1619 sind die ersten 20 bis 30 afrikanischen Sklaven in der Kolonie Virginia angelandet. Und das ist, gilt als der Beginn der Versklavung von Afrikanerinnen in den USA. Und im letzten Jahr sind eben in der New York Times eine Reihe von Essays veröffentlicht worden, sehr prominent der von Nicole Hannah Jones, die eben mit diesem Projekt 1619, wie es heißt, es gibt auch auf Twitter einen Hashtag 1619, wer das interessiert, die damit angetreten sind, im Grunde die Nationalgeschichte der USA neu zu schreiben und zu sagen, das Gründungsdatum dieses Staates ist nicht 1776, die Erklärung der Unabhängigkeit, sondern das Jahr 1619 und die damit eben den Rassismus, Sklaverei und auch den Kampf der Afroamerikanerinnen um ihre Befreiung, um ihre Menschen- und politischen Rechte ins Zentrum der Nationalgeschichte rücken wollen.
Und es gibt ordentlich Widerstände dagegen.
Ja, ich meine, das ist natürlich ein geschichtspolitisches Projekt, denn in der Geschichtswissenschaft, das hat Alex Lichtenstein kürzlich nochmal betont, ist das natürlich eigentlich klar, dass dieses Datum wichtig ist für die ökonomische und auch für die demokratische Entwicklung der USA. Aber der Versuch ist jetzt eben, diese neue Sichtweise auf die Geschichte der USA einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, Material bereitzustellen über das Pulitzer Center für Schulen, für den Schulunterricht, um eben besser darüber informiert zu sein, wie sieht eigentlich die schwarze Geschichte der USA aus. Und das hat im Fach sehr prominente Gegner, aber vor allen Dingen auch politisch. Und es ist auch gerade wieder ein bisschen hochgespült, weil Tom Cotton, der Republikaner und einer der aussichtsreichsten Kandidaten für die Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024, den kennt man so ein bisschen hierzulande, weil er der war, der dieses Op-Ed geschrieben hat für die New York Times, Send in the Troops, als die aktuellen Proteste losgingen.
Als dann der Meinungschef gehen musste, wollte, nach diesem ganzen Streit, richtig, ja, genau.
Genau. Und also dieser Tom Cotton hat eben gerade gesagt, Slavery was a necessary evil, also ein notwendiges Übel für die Vereinigten Staaten. Und das ist natürlich zum einen eine unglaubliche Verfehlung meiner Ansicht nach, das so zu bezeichnen, denn das Projekt macht eben auch auf die ungeheure Brutalität von Sklavenhaltung aufmerksam. Sie konnten Sklaven ermorden, verkaufen, Vergewaltigung, ohne dafür legal zu belangt zu werden. Und der sagt das jetzt, und das heißt, die Spaltung, die ja von Trump ausgeht, der USA, die würde mit diesem Kandidaten weitergehen. Also das ist ja kein Anzeichen versöhnend auf die schwarzen Amerikanerinnen, die ja nun gemeinsam mit vielen anderen Colored People, mit Weißen auf die Straße gehen, um zu sagen, Black Lives Matter, denken Sie an die Wall of Moms, die in Portland stehen, und die versuchen, die Protestierenden zu schützen vor der Gewalt durch die Feds. All das attackiert er natürlich in diesem Moment, indem er sagt, das war ein notwendiges Übel.
Und es ist natürlich auch schwierig. Ja, Frau Förster, ist natürlich auch schwierig. Ich glaube, in dieser Disziplin haben viele Länder Schwierigkeiten, weil wir natürlich auch gewohnt sind, also wir jetzt vielleicht eher nicht als mit deutscher Perspektive, aber dass in vielen Ländern das Nationalgeschichte meistens eben auch die Geschichte der positiven Ereignisse ist. In den USA fällt ja dann eben auch ganz häufig das Stichwort Land of the Free, also dass man sich sozusagen über das identifiziert. Und da ist natürlich dann schon letztendlich die große Aufgabe, wahrscheinlich auch aus dem Geschichtsunterricht, dass man sagt, wenn man solche Ereignisse hervorhebt und die auch nennt, dann will man damit nicht die positiven Ereignisse der Geschichte ausradieren.
Ja, also man muss sich natürlich bei der Verfassung, die ja eben Freiheit und Pursuit, also die Verfolgung des eigenen Glücks verspricht, 1776 fragen, für wen galt das denn? Und es galt eben nicht für alle, sondern es galt für die weißen Bewohner des Landes. Und natürlich ist das ein Wespennest, in das man da sticht, ne? Ein goldener Ursprung, Land of the Free, wie sie sagen, und damit ja auch in so ein ideologischer Exportartikel in die Welt der USA. Wir sind diejenigen, die als erste eine moderne Demokratie eingeführt haben. Und daran kratzt dieses Projekt natürlich.
Mhm. Aber gleichzeitig kann man ja auch an der Stelle sagen, weil Sie sagten gerade, das sei im Prinzip eine. Also dieses 1619 soll nicht nur Teil der kollektiven Geschichte werden und auch des Erinnerns, sondern sogar wirklich Gründungsdatum. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also die sind schon mit einem ordentlichen Programm angetreten. Und Cotton hat jetzt eben angedroht, Schulen die Mittel zu entziehen, die dieses Curriculum aufnehmen. Mhm. Das kann er natürlich nur androhen und nicht tatsächlich praktizieren, weil er dazu nicht das politische Mittel hat. Aber wenn Sie jetzt die aktuelle Black Lives Matter-Bewegung sich angucken, dann könnte man sozusagen übertragend sagen, Black Lives Matter also in History, also auch in der Vergangenheit, und zwar nicht nur an einem Monat im Jahr und nicht nur zum Gedenken an Martin Luther King, sondern im Grunde muss man die Geschichte neu schreiben. Und das findet auch schon in der Wissenschaft statt. Ja? Also es findet statt in der Wissenschaft. Es ist jetzt nichts Neues, es war nicht Neues für Historikerinnen.
Mit meinem ständigen Bedürfnis nach Mitte und Ausgleich, kriegt man das nicht zusammen, dass man sagt, Land of the Free, ja, für den Zeitkontext und für den Vergleich mit anderen Teilen der Welt gilt es natürlich. Es war ein Fortschritt, aber eben auch nur ein bedingter Fortschritt. Und dass man sozusagen beide Teile dieser Geschichte, die dunklen Seiten und die Fortschrittsseiten gleichzeitig beleuchtet und sozusagen auf das eine stolz sein darf und das andere nicht vergessen darf.
Ja, genau. Also, aber so würde das Projekt, denke ich, auch im Grunde argumentieren, weil sie natürlich auch sagen, wir müssen auch beachten, wie AfroamerikanerInnen die diese Rechtssituation weiterentwickelt haben mit dem Civil Rights Movement, mit der Forderung nach Bürgerrechten für alle und so fort. Also die Verfassung ist 1776 ja nicht stehen geblieben. Es gab eben die Abschaffung der Sklaverei, es gab das Frauenwahlrecht für Afroamerikaner, dann gab das Frauenwahlrecht, also eine Demokratie entwickelt sich auch immer weiter und man kann stolz darauf sein, aber das, worauf man stolz ist, baut auf dem Leid auch von anderen auf und das muss man anerkennen. Und wenn Sie sagen, wenn Sie Vergleichbares finden wollten in der deutschen Geschichte, dann das wird ja gerade viel debattiert. Also wie verhalten wir uns eigentlich zur Kolonialgeschichte Deutschlands? Mhm. Auch wenn die sozusagen eine nicht so unglaublich lange Periode umfasst hat, hatte sie ja trotzdem langfristige Konsequenzen. Nach wem wollen wir eigentlich noch Straßen benennen? All diese Aufarbeitung, dass das auch Teil unserer Erinnerungskultur wird. Und sowas Ähnliches ist das 1619-Projekt eben auch. Also das Insistieren darauf, dass die Erinnerungskultur im Grunde pluraler wird und dass wir auch die Geschichte der unterdrückten Personen mit in diese Erinnerungskultur schreiben. Und Geschichte lässt sich eben nicht als heroische Erfolgsgeschichte erzählen. So ist es leider nicht.